Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Etwa 100.000 aramäische Christen leben in Deutschland, ein Großteil von ihnen in Ostwestfalen. Sie kamen als Arbeitsmigranten und viele als Flüchtlinge. Sie verließen ihre Heimat im Südosten Anatolien. Vor allem der immer wieder aufflammende Bürgerkrieg zwischen der kurdischen PKK und den türkischen Streitkräften setzte den aramäischen Christen sehr zu. Sie wurden drangsaliert und diskriminiert. In Deutschland haben die meisten ein neues Zuhause gefunden und dennoch ist das Heimweh gegenwärtig. Inzwischen investieren seit vielen Jahren aramäische Christen in die Türkei. Mehrere Millionen sollen bereits in den Südosten, in das Stammland der Aramäer, geflossen sein, wie etwa in die Infrastruktur. Denn da, wo fast 2000 Jahren die Urchristen lebten, bauen ihre Nachfahren heute die alten Dörfer, Straßen, Kirchen und Klöster wieder auf. Marion Sendker hat sich vor Ort umgesehen.
Eine Pizzeria mitten in Mesopotamien, im Südosten der Türkei. Die Pizzeria ist das Herz des kleinen Dorfes Kafro, nahe der Grenze zu Syrien. Zu hören ist ein Stimmengewirr aus Deutsch, Türkisch, Kurdisch, Englisch und Aramäisch. Das ist die Sprache Jesu und die Muttersprache der Menschen, die wieder in Kafro leben. Sie gehören der syrisch-orthodoxen Kirche an. Früher lebten in der Türkei Zehntausende von ihnen, heute sind es nur noch höchstens 2000. Einer von ihnen ist Alp Arson. Er ist vor 4 Jahren aus Deutschland nach Kafro ausgewandert und arbeitet dort in der Pizzeria.
Das ist mein Dorf, Heimatsdorf. Sind es jetzt 17 Familien zurückgekehrt. Sie sehen ja diese neue Siedlung. Wir sind alle aus Deutschland und Schweiz und Schweden zurückgekommen.
So wie Jakob, wenn auch nur für ein paar Monate im Jahr. Er pendelt zwischen der Türkei und Deutschland, wo seine Frau und Kinder leben. Doch Jakobs Heimat ist hier, im Zweistromland Mesopotamien. Sein Dorf heißt Echo. Dort hat er das Haus seiner Kindheit wieder aufgebaut und die Kirche des Dorfes.
Der Blut von unseren Eltern, Opa, Oma, Großvater, die sind alle hier. Deswegen wollen wir auch zurück nach unserer Heimat.
Und die mussten sich die Christen in den vergangenen Jahren teuer in Gerichtsprozessen zurückerstreiten. Denn nachdem sie geflohen waren, konfiszierte der Staat viele ihrer Felder, Klöster und Kirchen. Das passiere ihnen nicht noch einmal, sagt Jakob.
Zum Beispiel durch Winter, da kommen 2, 3 Personen, so als Aufpasser. Wir haben ja Angst, dass er fremde Leute rein und dass er nicht mehr von Häusern rausgeht, dass er die Häuser besetzen. Hier in Türkei ist das normal.
In seiner Kindheit lebten noch etwa 900 Familien in seinem Dorf Echo. Mit den Jahren wurden es weniger. Die Angst, wieder vertrieben zu werden, sitzt tief im kollektiven Gedächtnis der syrisch-orthodoxen Christen in der Türkei. Dabei gehe es ihnen dort heute viel besser als früher.
Also im Moment, so schlimm ist er nicht. Also früher, wir als Christen, wir haben gestanden zwischen Türken und Kurden.
Er erinnert sich, wie damals immer wieder auch Kämpfer der Terrororganisation PKK in sein Dorf kamen. Sie wollten die Jungs rekrutieren, doch die Christen weigerten sich. Als Jakob 19 Jahre alt war, floh er nach Deutschland. Sein Cousin und Onkel blieben noch in Echo. Sie gehörten zu den letzten Christen in der Gegend. Doch dann stand eines Tages das türkische Militär vor der Tür mit Maschinengewehren und einer klaren Botschaft. Wenn die Bewohner von Echo in 24 Stunden nicht weg seien, würden die Soldaten wiederkommen, alle erschießen und sagen, es sei die PKK gewesen, erzählt Jakob. Und so flüchteten auch sein Cousin und Onkel nach Deutschland, wo sie noch heute leben.
Das sind Weltenunterschied zwischen Türkei und Deutschland. Natürlich in Deutschland für uns ist ja viel, viel besser. Aber leider hier ist auch unsere Heimat.
Hin und her gerissen zu sein zwischen ihrem Leben im Ausland und der Heimat Türkei, das kennt auch die Familie Kahn. Vor 40 Jahren sind sie nach Berlin gegangen, haben sich dort ein Leben aufgebaut und als Kieferorthopäden gleich mehrere Praxen eröffnet. Doch ein- oder zweimal im Jahr kommen sie zurück in die Heimat ihrer Kindheit, den Tor Abdin. So heißt die Landschaft nördlich der syrischen Grenze in der Türkei. Tor Abdin bedeutet der Berg der Knechte Gottes. Es gibt unzählige Kirchen und Klöster dort. In einem Kloster, hoch oben in den Bergen, macht die Familie Kahn Urlaub. Das sei wichtig, erklärt die Mutter Selva Kahn, schon allein damit ihre Tochter Feride die Sprache ihrer Religion, Aramäisch, lernt und erfährt, wo ihre Wurzeln sind. Ob die Familie aber eines Tages einmal ganz zurückkommen möchte? Das liege allein in der Hand Gottes, sagt Selver Khan.
Wenn wir dann auch hier sehen, Enteignungen und Gerichte laufen, das ist schon so ein bisschen beängstigend, weil wir einfach in den Genuss dieser Selbstbestimmung schon gekommen sind und auch so ein bisschen selbstbestimmend wirken wollen und leben wollen, ohne jetzt natürlich andere zu beschneiden in ihren Rechten oder so.
Christen habe es schon immer im Torabdin gegeben. Sie seien zuerst dort gewesen.
Wir sind hier der Ursprung. Missionieren müssen wir uns nicht. Nein, das ist nicht unser Gedanke, sondern eigentlich auch ein Stück in Frieden leben zu können mit den Kurden, mit den Jesidis, mit den Türken. Also in Freundschaft.
Befreundet ist Selver Khan aber mit keinem der muslimischen Nachbarn, auch wenn die Familie mehrmals pro Jahr immer wieder an denselben Ort fährt. Für einen echten Dialog könne sie auch einfach nicht genug Türkisch, sagt sie. Die Türen der Klöster und Kirchen seien dennoch für alle offen, Muslime und Christen. Frau Khan gibt sich gastfreundlich, auch wenn sie selbst nur zu Besuch ist. Was passiert, wenn tatsächlich mal ein paar Türken anklopfen, erzählt die Tochter Feride.
Wenn sie hier irgendwas wollen, dann können sie es ganz kurz machen. Und sie können auch im Gebet reingehen, aber auch keinen Aufstand machen in der Kirche, weil wir brauchen die ganze Konzentration für uns. Und manche sind auch mit ihren Kindern reingekommen, so auch ein bisschen laut. Ja, stört.
Die Erinnerung an die Verfolgung von damals hat Spuren hinterlassen, selbst bei den Kindern, die die Türkei nur aus dem Urlaub kennen. Entsprechend zurückgezogen sind die Christen im Torabdin. Selbst in den Städten bleiben sie eher unter sich. So wie Daniel, ein Aramäer in der Stadt Nusaybin, direkt an der Grenze zu Syrien. Dort lebt er seit einigen Jahren mit seiner Familie. Sie sind die einzigen Christen in Nusaybin.
Das ist schon ganz gut so, kein Problem. Ist wirklich so. Hab ja auch meine Kinder hier.
Daniel lächelt. Seine Worte klingen ein bisschen einstudiert und abgespult. In Nusaybin hat er eine wichtige Aufgabe. Er kümmert sich um einen Schatz der Aramäer, die Jakobskirche. Er baut wohl im 4. Jahrhundert nach Christus. Ihre Ruinen befinden sich neben einer Moschee, direkt auf dem Gelände der Schule von Nusaybin. Das sei die erste Universität der Welt, sagt Daniel stolz. Ihre Mauern und Säulen reichen einige Meter bis nach Syrien hinein. Vor 2 Jahren musste Daniel seine Arbeiten abbrechen. Es herrschte Krieg in Nusaybin. Kurdische PKK-Milizen und türkische Sicherheitskräfte lieferten sich heftige Straßenschlachten. Die Schusswechsel fanden zum Teil auch direkt vor der Kirche statt. Er floh und kam wieder. Während er ganze Stadtviertel verwüstet wiederfand, blieben die Jakobskirche und die Moschee nebenan nahezu unversehrt.
Ich habe die Kirchen, Klöster und die historischen Stätten schon immer sehr geliebt. Deswegen bin ich gekommen. Ich wurde ja nicht gezwungen. Und wie jeder sonst, der diese Kirche sieht, liebe auch ich sie.
Die Aramäer haben in den vergangenen Jahren viel Geld in den Südosten der Türkei investiert. 20 bis 25 Millionen Euro mindestens, schätzt Jakob. Selten gäbe es auch Unterstützung von der türkischen Regierung, zuletzt etwa vor den Kommunalwahlen Ende März. Da schickte Ankara ein paar Lkw-Ladungen Sand für den Straßenbau. Doch als die Wahlen vorbei waren, war es auch mit der Unterstützung vorbei. Der Sand ist längst vom Regen der letzten Tage weggespült.
Sie hörten einen Beitrag von Marion Senka.